Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute zu dritt und haben uns hochkarätige Winzer zugeschalten. Die sitzen zwar nicht im Studio, sind uns dennoch sehr nahe.
Was ist denn mit dir los,
Micky? Ja, ich habe den lange überlegt. Ich bin richtig stolz auf den. Ja. Aber ja, habt ihr den genug lange sacken lassen? Wie fandet ihr den?
Sie sind sehr, sehr nah.
Ja, genau. Umgeben von den wertvollsten Weinlagen der Nahe. Now it rings a bell. Gleich neben Fluss und Stausee liegt das idyllische Weindorf Niederhausen. Seit 1575 ist es die Heimat der Familie und des Weinguts Jakob Schneider, welches zu den
1575?
Kann ich mal bitte diese Einleitung fertig machen?
Lars wird das recht immer. Und ich steig noch mit ein.
Welches zu den traditionsreichsten Betrieben der Nahe zählt. Gemeinsam engagieren sich alle Schneiders, also ein Familienbetrieb, dafür, dass die hohen Erwartungen, die an die Weine gestellt werden, Jahr für Jahr aufs Neue erfüllt und möglichst sogar übertroffen werden.
Der liest einen Text von der Homepage des Unternehmens.
Hektar Rebfläche. Diese sind zu 85% mit Riesling bestockt. Die große Leidenschaft unserer Familie.
Das heißt, du gehörst dazu zu den.
Gefühlt ja, aber die Geschichte erzählen wir gleich. Herzlich willkommen, Laura und Jakob Schneider.
Baba.
Hallo, hi.
Aber Michael, ganz ehrlich,
Michi hat mir den Arsch gerettet, weil ich ihn gestern geschrieben habe um 23 Uhr irgendwas. Ich schaff das heute nicht, ich habe so viel zu tun.
Kannst du den Text von der Seite vorlesen?
Ich habe es ja frei vorgelesen und die hören, die hätten nie gemerkt, wenn du das nicht für mich bloßstellst.
Vor allen Dingen der Moment, wo sind wir als Familie. Das
ist ein Geheimtipp, es muss dazwischen noch menschlich bleiben. Wenn es zu perfekt ist, dann ist das
sehr gut.
Aber wir freuen uns sehr. Erzähl nochmal die Geschichte, wie wir hier durchgedreht sind.
Nein, das würde mich viel mehr. Ja. Also ich habe nämlich Laura angerufen vor 2 Wochen, nachdem wir den Podcast mit Johann Lafer aufgenommen haben, weit bevor wir ihn ausgestrahlt haben, und habe gesagt, Mensch Laura, wir haben Weine probiert, die fand ich ganz okay, kann ich noch was kaufen? Also ich wollte erstmal so, ne?
Das ist Insiderwissen.
Und
Insiderhandel. Ja, ernsthaft.
Krass.
Kommst richtig ins Gefängnis für.
Koste für den Falstaff. Ich bewerte Weine, bevor die überhaupt auf den Markt kommen. Natürlich kann ich dann als mein Mehrwert Weine, die ich dann ganz toll finde, selber dann für die Mitglieder der Hanse Lounge kaufen, ist ja klar. Und ich korrigiere, da war der Podcast schon raus und dann sagt Laura, Mensch, nee Laura, was ist passiert, seitdem Johann Lafer, Axel Leonard, Lars Heider und ich euren Riesling so abgefeiert haben, was ist dann passiert?
Nein, ich habe dir ja erzählt, so ein paar Tage nachdem der Podcast erschienen ist, also ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein Tag war oder 3 Tage, dass mich ein Händler angerufen hat, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, und der dann so gesagt hat, sag mal Laura, was ist mit der Hermannshöhle? Ich habe so viele Kunden im Laden, die wollen alle Hermannshöhle. Hast du noch Hermannshöhle? Ich brauche Hermannshöhle. Und er sagt, ja klar, mal noch Hermannshöhle, kannst du gerne haben. Wir sind schon ein Partner, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten. Und wir haben das schon gemerkt, dass sich neue Leute für den Wein interessiert haben, also wo noch nicht Kunden bei uns sind, und hat uns natürlich gefreut. Aber wir hatten auch einen Eindruck, dass er euch geschmeckt hat.
Naja, es ist ja eigentlich einer der größten Skandale in der Geschichte der Vier Flaschen gewesen, als es ist ja immer so, dass dann, man darf ja eine Flasche mit nach Hause nehmen, wenn sie eingebrochen ist. Und als ich diese Flasche mit nach Hause nehmen wollte, hatte sie Johann Lafer, man muss es ja sagen, schon entführt.
Ja, das stimmt.
Der hat die einfach mitgenommen.
Ja, er hat sie, temporär ausgeliehen.
Was ist denn das für eine Art, von Gastgeber?
Ich glaube, wir haben ihm gesagt, das ist okay.
Wir haben ihm sagen.
Ja. Nee, aber doch nicht die Flasche. Ich hatte die fest eingeplant für den Abend. Und ja, das war irre. Das ist also, wir haben die echt selten so einen Wein so. Wer war denn in der Kategorie? Der Rosé von Diefenhardt war mal. Und wie ist dieser andere, der Riesling, weißt du, den wir so abgefeiert haben?
Von Silicon?
Oder? Ja. Ja. Butterfly.
Mhm. Butterfly, genau. Aber da war schon.
Das können wir unterschreiben, der schmeckt sehr gut.
Ja. Der ist ja? Ja, oh ja. Aber euer ist irgendwie, und man ist ja so gespannt, wie der in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren ist. Das ist, was meint ihr, wann wird der seinen Höhepunkt erreichen?
Das ist halt typisch für die Hermannszülle, die hat schon ein sehr gutes Entwicklungspotenzial. Und das ist jetzt so ein bisschen halt persönliche Präferenz, wann man den am liebsten trinkt. Aber ich würde so sagen, so in 2 bis 5 Jahren macht der wirklich den meisten Leuten Spaß. Den Freaks wird er vielleicht auch in 5 bis 10 Jahren richtig gut schmecken. Und dann die Spezialisten, die halt auch so ein bisschen mit diesen reifen Riesling-Noten zurechtkommen, die trinken den auch in 20 Jahren noch. Also wir haben jetzt vor kurzem bei uns jetzt auch 94er trockene Spätlese damals und 98er Hermannshöhle Auslesetrocken getrunken, die waren auch wunderbar. Aber das hat halt schon so leichte Petrolnoten dann, was wir persönlich wirklich sehr mögen, aber nicht mehr jedermanns Geschmack ist. Also das ist dann speziell. Aber teilweise ist jetzt sehr geil.
Wird das eigentlich süßer mit der Zeit oder bleibt das so, wenn es trocken ist?
Nicht unbedingt süßer, es bekommt so eine Reifennote und die Säure lässt im Eindruck dementsprechend etwas nach. Also sie werden meistens harmonischer, etwas gefälliger. Sie kriegen halt auch so leichte karamellartige Noten, was aber nicht jetzt irgendwie durch einen reinen Restsüße irgendwie dargestellt werden kann.
Ja, okay.
Warum haben wir heute nur, irritiert mich, lässt mich ganz unruhig werden. Warum haben wir nur 3 Flaschen hier stehen, obwohl der Podcast ja 4 Flaschen heißt?
Weil die 4. Flasche habe ich noch draußen stehen. Bei den winterlichen Temperaturen ist der Kühlschrank Terrasse, also eigentlich mal perfekt.
Aber warum die 3 nicht? Also weil die gehen auch lauwarm.
Ne, das sind alles trockene Rieslinge und die können vor allem, je höherwertiger die Qualität, auch gerne wärmer werden, weil ich die wirklich sehr kalt hierher gebracht habe. Und am Ende verkosten wir noch mal einen nicht trockenen Wein, damit Axel auch seine mein große Axel. Freude hat. Es geht ja Richtung Weihnachten. Und der soll dann bitte doch gerne ganz kalt sein. Das war meine.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, Weihnachten schon vorbei ist.
Nein, auf keinen Fall.
Geht es nicht so?
Nein.
Bist du sicher?
Jedes Jahr. Sicher bin ich mir nicht, aber ist egal.
Jedes Jahr ist Weihnachten.
Ja. Jedes Jahr ist Weihnachten.
Vielleicht,
oder ist es, glaube ich, ist es sogar, nein, ich glaube, es ist direkt Weihnachten. Es ist direkt Weihnachten.
Das kann sein.
Ist Weihnachten diesmal an einem Freitag?
Nee, es ist an einem Sonntag Weihnachten. Also es ist in 2 Tagen Heiligabend.
Oh, Wahnsinn. Nicht los, was haben wir?
Also es ist auf jeden Fall authentisch jetzt.
Und wir haben, Achtung, wir haben, glaube ich, nur Rieslinge.
Richtig.
Ist das geil.
Jakob, darf ich fragen, bevor ich einschenke, seit wann bist du quasi in der Verantwortung?
Schenk schon mal ein.
Okay, dann schenke ich schon gleichzeitig.
Während Jakob die Frage. Ich schenke ein.
Ja. Also ich bin Jahrgang 83, war von 2003 bis 2007 in Geisenheim im Studium und habe davor schon so ein bisschen mitgemacht im Betrieb dann. Das war schon meine Leidenschaft auch dann, so Abi-Zeiten auch dann. Aber dann so nach 2007 bin ich dann heimgekommen und da wurde ich auch gleich in die GbR im Betrieb aufgenommen und wurde also auch dementsprechend dann wirklich eigenverantwortlich auch für den Keller zugeteilt. Mein Vater hat sich damals mehr um die Weinberge gekümmert. Das war eigentlich schon wirklich ein schönes Match. Mein Vater ist dann leider sehr früh mit 60 schon im Jahr 2017 gestorben. Und dann hatte ich zwangsläufig dann den kompletten Betrieb an mir hängen, was auch eine Herausforderung war, aber was wir, glaube ich, jetzt ganz gut geleistet haben. Also das war jetzt eine wirklich sehr anstrengende Zeit, aber ja, mittlerweile kann man ja sagen, wir sind jetzt in vernünftige Fahrweise wieder gekommen, dass wir da auch diese große Lücke jetzt schließen konnten.
Die wievielte Generation bist du? Wir haben gesagt 1575, das ist
ja
schon...
Ja, man aufgehört zu zählen. Wir haben die Dokumente, dass es seit 1575 existiert, aber wir können nicht genau sagen, wie viele Generationen es wirklich sind.
Und hießen alle...
Der vierte,
ja?
Du bist, ich bin der vierte Jakob in Folge jetzt.
Also das wäre meine Frage. Okay.
Hieß Jakob, mein Großvater, mein Vater und jetzt bin ich. Der aktuell letzte Jakob, weil wir haben 2 Töchter.
Johanna und Julia.
Julia und eine Johanna, ja. Genau.
Kann man die nicht auch, weißt du, was man jetzt ja machen kann im neuen Jahr 2024? Ich weiß nicht, ob das für euch in Frage kommt. Man kann ja selbst seinen Namen ändern und auch sein Geschlecht.
Das wolltest du doch machen.
Das mache ich auch.
Also, das mit dem Namen wusste ich bisher, aber das.
Ich mache das mit dem Namen.
Okay.
Ja. Ich nenne mich dann Britta. Also ich bin im nächsten Jahr, bin ich Britta.
Wir wollten jetzt eigentlich übergehen, einfach auf das J-Schneider gehen. Ja. Und Jakob dann dementsprechend in Zukunft. Das ist vielleicht der einfache.
Ah ja, das ist auch schlau. Das ist auch schlau.
Ah, ja.
Vor allen Dingen, weil es ja viele, habt ihr einen Überblick, wie viel bekannte Schneiders gibt es? Es gibt euch, es gibt Markus Schneider, es gibt aber noch ein paar mehr, ne?
Ja.
Als Winzer?
Also wir kriegen teilweise sehr viel interne Kommunikation, auch von E-Mails, von anderen Weingütern ab. dann werden Bestellungen von uns an andere geschickt oder andere Bestellungen dementsprechend landen bei uns. Es ist wirklich schon ein bisschen irritierend, aber wir kriegen das ganz gut hin. Also wir Schneiders halten zusammen und kennen uns gegenseitig schon ganz gut. Also ich würde so sagen, es gibt so zwei Handvoll Schneider-Winzer in Deutschland, gibt es schon.
So.
Schneider sind die Guck besseren mal, Winzer.
Selbst Michael Zug, das heißt...
Na, ich kenne also, ich kenne Markus Schneider, ich kenne auch ein anderes Weingut Schneider, was aber auch, glaube ich, in der Pfalz liegt. Und ich habe tatsächlich hier euch, Jakob, auch erst vor kurzem kennengelernt und frage mich jetzt, dieser 22er Hermannshöhle, den wir heute nicht haben, wir haben aber alles 22er Rieslinge heute. Mhm. Was hat den wohl so ausgezeichnet oder ist es der Jahrgang, ist es der Know-how, was hat uns, kannst du dir vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, Laura, auch warum dieser Wein uns so gepackt hat, weil wir trinken ja auch schon seit 3 Jahren und auch einer gewissen Regelmäßigkeit. Was ist das Magische daran gewesen?
Ja, Hermannshöhle ist ja wirklich eine ganz tolle, einzigartige Lage. Es ist jetzt nicht nur, dass auch dann dieser Ruf kommt ja nicht umsonst. Also man muss schon sagen, das ist über Jahrzehnte jetzt, über Generationen halt aufgebaut worden. Man lernt halt auch eine Lage besonders gut kennen über die Generation. Auch die Erfahrung spielt eine sehr wichtige Rolle. Und wir können einfach sagen, dass es auch mit der aktuellen Klimaerwärmung immer noch hervorragend möglich ist, in dieser Lage langlebige Riesling mit einem tollen Terroir-Charakter zu produzieren. Und das ist einfach unsere Stärke. Rieslinge an der Nahe, die Expression dieser tollen Lagen widerspiegeln können und dementsprechend auch die Trinker in den Bann ziehen dann. Mhm.
Dann schauen wir, ich habe nämlich jetzt schon mal eingeschenkt bei den Kollegen oder Lars hat es gemacht, Niederhäuser Felsensteier Riesling Trocken 22. Das heißt, das ist im Prinzip eine Ortsweinqualität.
Nein, das ist auch eine Einzellage.
Also eine Einzellage, okay.
Also Niederhausen ist ja das Dorf.
Ja.
Felsensteier ist dann die Einzellage. Wir haben unser System so aufgebaut, dass wir eine Gutsweinlinie haben. Da gibt es Weißburgunder, Grauburgunder, auch Spätburgunder, Rosé oder Blanc de Noir. Darüber kommen Lagenweine mit weißer Kapsel, wie sie jetzt hier bei dem Felsensteier auch schön zu erkennen sind. Und dann kommen die Goldkapselweine, das sind unsere Premiumweine. Also das wäre vielleicht zu vergleichen, wenn man in dem VDP-System bleibt, mit Weinen aus erster Lage wäre das.
Und was haben die anderen Weine, also die erste, also die Ortsweinweine, also der Weißburgunder, der Grauburgunder, was Gutsweine. Haben die?
Das sind Gutsweine, was haben die? Ohne Lage und auch ohne Herkunftsangabe des Ortes, es ist einfach nur Weißburgunder von der Nahe.
Und was haben die für eine Kapsel dann?
Gar keine.
Die sind auch weiß.
Auch weiß, okay.
Die haben aber ein bisschen anderes Etikett, das ist also dementsprechend auch gut zu erkennen. Die Lagenweine haben ein Vorder- und ein Rückenetikett und die Gutsweine haben hier ein Vorderetikett, was etwas breiter ist, wo an der Seite diese Pflichtangaben wie Alkohol und so weiter draufstehen, um dementsprechend das auch optisch zu unterscheiden.
Das finde ich übrigens mal total aus Sicht des Kunden gedacht. Wenn du weißt, pass mal auf, Jakob Schneider, weiß mit zwei Etiketten ist sozusagen... Die zweitbeste Wein, Gold ist der beste Wein. Das ist halt, das ist doch einfach. Warum machen das nicht alle, Michael? Das wäre eine tolle Nummer. Geh ruhig an, Axel.
Das stimmt, das ist eine gute Frage. Gut, es ist ja innerhalb des VDPs klar definiert, wie das sein muss. Das machen viele auch. Also Münzberg schreibt ja zum Beispiel oben die Qualität in unterschiedlichen Farben in die Kapsel, also in die Banderole. Ja, da steht dann Ortswein, Gutswein oder eben Lagenwein. Großes Gewächs sieht man sowieso an der eigenen GG-Flasche. Aber ich finde, das ist sehr, sehr gut und smart gelöst. An der Stelle vielleicht einmal kurz noch aktuell. Es ändert sich ein bisschen was im neuen Jahr, was auf diesen Etiketten stehen muss. Könnt ihr meine zwei Mitgenießer da vielleicht mal ins Boot holen? Weil das wissen ja vielleicht noch nicht alle, was man jetzt draufschreiben muss ab 2024.
Ja, wir haben das Glück, es wird nächstes Jahr noch nicht kommen, es kommt erst übernächstes Jahr.
Ah, okay.
Die Ketten, also ist jetzt auch ganz brandaktuell jetzt veröffentlicht worden. Wir müssen jetzt auch Nährwertangaben auf die Etiketten draufdrucken. Okay. Beziehungsweise auch Inhaltsstoffe, die wir eventuell auch bei der Produktion verwenden. Aber das ist alles noch nicht so ganz fertig ausgegoren. Das wurde uns jetzt mit EU-Recht ziemlich schnell aufoktroyiert, aber ist jetzt dann wohl in trockenen Tüchern. Das ist also erst ab dem Jahrgang 2024 auf die Flaschen kommt, auf die Etiketten, und dann in Form wahrscheinlich von einem QR-Code, wo man also nachlesen kann, dieser Wein hat so und so viel Kilojoule, Kilokalorien pro 100 Milliliter.
Ja, von Zucker, also das, was
drauf Oh, das will man nicht.
Ist das so ein Nutri-Score dann?
Ja, so auch, ähnlich,
oder?
Ja.
Ja? Also auch so transparent, dass man sagt, was weiß ich, G oder E oder A oder, dass das so ein System dann ist?
Nein, das eigentlich das nicht. Also das ist eigentlich kein Nutri-Score, es ist eigentlich mehr Inhaltsstoffe und die Brennwerte nennt man das.
Aber Inhaltsstoffe ist ja vor allen Dingen Weintrauben, habe ich gelernt, oder?
Ja, aber es ist manchmal doch ganz schön viel anderes auch drin.
Aber es sind
nicht bei den Weinen, die wir probieren.
Ist es, gilt es in Österreich auch oder ist einfach, da muss man sagen, ist das Etikett nicht groß genug?
Warum seid ihr, nicht im VDP eigentlich?
Oh,
habt ihr da keinen Bock drauf?
Warum guckt ihr jetzt so kritisch?
Wir sind Anarchisten.
Wir sind da super entspannt mit der Vereinigung. Also sind ja auch in der Nahe hier sehr gute Freunde von uns. Also das ist ein sehr enger Austausch. Das ist bei uns in der Nahe das Schöne eigentlich. Wir sind auch alt, momentan so im gleichen Alter. Also das ist momentan so, Frank Schönleber ist unser Alter, Cornelius Dönhoff, sind alles gute Freunde von uns. Caroline Diehl, das ist wirklich eigentlich...
Aber die Frage ist, warum ihr nicht im VDP seid. Also
ja,
also
das muss ich dementsprechend erklären. Also obwohl wir im engen Austausch stehen, sehen wir jetzt für uns aktuell jetzt keinen Bedarf, das jetzt da zu forcieren. Ja. Wir haben halt auch von unserer Historie her ein bisschen anderes Vermarktungskonzept und sind mit unseren Kunden auch wirklich sehr zufrieden, indem wir, dass wir uns auch so aneinander gewöhnt haben, nenne ich es mal so. Wir haben halt doch für VDP-Verhältnisse ein sehr günstiges Preisniveau.
So, und dann lass es doch, ich finde auch irgendwie, und ihr habt ein gutes System mit weißen Kapseln und goldenen Kapseln. Muss ja nicht jeder im VDP sein.
Ja, hallo. Ich will ja mal gerne wissen.
Weil du vom VDP bezahlt wirst.
Nein, nicht weil ich vom VDP.
Das kann sein. Eigentlich auch so.
Das kann sein.
Muss sein System finden, wie er zurechtkommt.
Ich meine, Erik Manz ist auch nicht im VDP. Also ich würde gerne mal, also ich kann die Frage auch andersrum stellen. Warum wollen alle in den VDP rein? Also
ist wollen das ja gar nicht alle. Ja,
genau, wollen eben gar nicht alle. Lass sie doch mal erzählen.
Aber wenn du die Frage stellst, warum wollen alle in VDP rein? Wisst ihr was übrigens? Ich habe diesen Wein probiert. Ich bin schon wieder voll drauf. Das ist ja schon wieder mega.
Lass es gar nicht zu hören. Also.
Ende zu führen ist wirklich so. Das System vom VDP ist schon nicht schlecht.
Mein Mikro haben.
Ist auch kompliziert.
Ja.
Teilweise macht das Leben auch wirklich noch ein bisschen schwieriger. Und bei uns ist halt so, unsere Kunden sind uns groß geworden jetzt. Wir haben auch das Preisniveau, wo die Kunden sich auch dran gewöhnt haben. Wir möchten jetzt nicht irgendwie das Hauruckartig so irgendwie aufbrechen und da viele Kunden verlieren.
Aber müsstet ihr die Preise anheben, wenn ihr im VDP seid? Warum?
Also es gibt ja keine Preisvorgaben, das dürfen die nicht aufgrund von rechtlichen Vorgaben, aber natürlich werden da Absprachen gemacht, dass man halt ein großes Gewächs nicht unter, was weiß ich, 30 Euro vermarkten darf und ein Gutswein nicht unter 12 Euro, das wird schon intern.
Deshalb, Axel, quatsch die doch nicht in den VDP rein, es nützt uns doch.
Nee, aber das ist doch total interessant, sowas zu hören.
Ja, ja. Dass es Preisabsprachen gibt. Ja.
Aber wie in Österreich. Ist es so, dass ihr euch...
Das ist keine offizielle Preisabsprache.
Nein, aber ist auch, ich finde es auch richtig, dass es ein Niveau haben muss, auch preislich, ehrlicherweise.
Aber warum?
Naja, um einfach zu sagen, es geht ja erstmal um die Lage.
Ja.
Ja, die Lage steht ja im Vordergrund, um dann zu sagen, es gibt die Richtlinien innerhalb dieses Verbandes, der für eine gewisse Qualität steht. Und diese Qualität, auch wenn ich sie international vermarkte, muss nun mal einen Preis haben. Und deswegen soll es ja eigentlich auch den Winzern, die vielleicht dort preislich noch gar nicht sind, helfen, ein Stück weit dorthin zu kommen.
Ich möchte das jetzt abfeiern.
Der Adler drauf heißt ja auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn du das jetzt nicht kennst, wenn du nicht unseren Podcast hörst und du siehst diese Flasche im Regal, tust du dir genauso schwer wie vorher, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Ja.
Und es hilft auch international gesehen zu wissen, da ist der VDP, da gibt es ein Gremium, die verkosten untereinander, da kommt auch nicht jeder rein, da wollen gerne mehr rein, weil sie auch international vermarktet werden. Es gibt Roadshows auf der ganzen Welt innerhalb des VDPs der einzelnen Regionen. Und deswegen verstehe ich das komplett, was ihr meint, Jakob und Laura. Aber wie ist es denn generell? Wäre es so, dass ihr sagt, wir würden gerne? Oder wäre es so, dass die sagen, wir würden gerne, dass ihr zu uns kommt? Wer wirft da den ersten Stein?
Schöner Erklärung, Roadshows und so. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja jetzt ein kleines Familienweingut.
Ja.
Ja.
Wir haben eben auch zeitversetzt reagiert.
Ja, die hören dich sehr gut.
Ja, ja.
Es ist, glaube ich, dass das System erkennt, wann die Fragen langweilig werden.
Ich glaube, der VDP hat hier die Leitung.
Könnt ihr mal zuhören.
Nee, das ist wirklich so, dass VDP wirklich viele Veranstaltungen auch im Ausland macht und auch dementsprechend das gut organisiert. Aber das sind halt alles Sachen, die wir uns als kleines Familienweingut halt immer gut überlegen müssen. Haben wir dafür auch die Manpower? Haben wir dafür die Zeit? Also muss ich ehrlich sagen, mir hängt sehr viel daran, dass ich in diesen wichtigen Vegetationsmonaten über Sommer und auch jetzt beim Ausbau der Weine im Winter halt schon immer im Betrieb da bin und dementsprechend auch dann halt im Sommer in den Weinbergen halt auch dann aktiv bei der Produktion einsteigen kann. Also wir haben jetzt für unser Betrieb ist mittlerweile vielleicht 30 Hektar groß. Wir haben mit zwei Festangestellten wirklich einen sehr überschaubaren Mitarbeiterkreis, arbeiten halt selbst noch extrem viel mit. Das ist mir auch wichtig, dass ich in allen Produktionsschritten halt auch dann, vor allem jetzt ich im Weinberg, die Laura, aber auch in der Vermarktung, den direkten Kontakt pflegen. Also ich im Weinberg für die Produktion, für die Trauben, auch für die Wetterverhältnisse dementsprechend kurzfristige Entscheidungen treffen kann. Auch im Keller nachher halt dementsprechend die Weine beim Weinwerden auch begleiten kann. Und die Laura aber auch halt mit den Kunden dementsprechend in direkten Kontakt steht. Und so dementsprechend also viel Verantwortung auch bei uns in den eigenen Händen verbleibt. Und da können wir halt nicht jetzt in der ganzen Welt unterwegs und unsere Weine vermarkten. Wir haben da, Gott sei Dank, ist noch nicht nötig gehabt, jetzt marketingmäßig da das ganz große Rad zu drehen. Unsere Weine verkaufen sich Gott sei Dank ganz gut. Die Nachfrage ist da. Wir sind zufrieden damit und
wir sind aber schon, und das finden wir ja beide auch angenehm, im Vertrieb sehr breit aufgestellt. Also wir haben eine sehr treue Privatkundschaft, die wir auch wirklich sehr schätzen und pflegen und bei uns im Weingut empfangen, auch nicht in der Vinothek, sondern in der Probierstub, wie man jetzt auf Blatt sagen wird, also gemütlich am runden Tisch und wir nehmen uns gerne Zeit dafür. Wir haben aber auch, Gott sei Dank, starke Partner im Handel in Deutschland, die halt Ballungszentren, sage ich auch mal, abbilden, wie jetzt halt Hamburg oder Köln oder Essen.
Wo kriegt man euch denn in Hamburg? Also welche Händler sind das?
Wir haben zum Beispiel, ein großer Partner von uns in Hamburg ist Rinschens Weinkontor. Also die Weinkontore haben eine große Auswahl von uns. Und die letzte Säule, und die ist für uns auch wichtig, wir sind schon seit über 30 Jahren auf dem amerikanischen Markt, aber wir sind auch wir machen auch einiges an Export und sind in über 10 Ländern gelistet, aber halt alles mit Partnern, die eigentlich auch familiengeführt sind und die jetzt unsere ständige Präsenz vor Ort nicht brauchen, weil es gibt halt uns im Weingut kein Sales Manager oder was, wenn nun Händler oder das immer so hinzubekommen, der Jakob, aber man muss, genau, aber man muss schon sagen, eigentlich bewegt sich der Jakob von April bis November nicht aus dem Weingut.
Kurze Frage, ganz früher wurden in diesem Weinpodcast auch Weine probiert. Ist das, gibt es das noch oder ist es ein reiner, ist es so ein reiner Organisationsfunktionärspodcast gewesen?
Du bist an zu zittern, ich glaube, der,
ich meine, ernsthaft, es sind 25 Minuten. Und wir haben noch nicht, ich habe ja schon probiert, aber okay, euer Wein ist, hat jetzt T-Format.
Lass uns
wir haben noch genau 35 Minuten genau. Für vier Weine.
Wir steigen direkt ein.
Top.
Wonach riecht er? Wonach
40.
Riechen und schmecken?
Er schmeckt grandio. Ich muss sagen, ich bin fast noch, ich habe Angst, dass der unter 12 Euro kostet oder so, weil dann ist es um mich geschehen. Ich finde, es ist grandios, ein super Einsteigerwein für alle, die mit Riesling vielleicht aber sonst nicht so. Ich finde es
richtig. Kann mich beruhigen, er kostet 14,50.
Ach, ja, ein Glück. Also wenn das so, aber ich finde ihn gleich schon wieder. Ich bin schon wieder und denke, wow, alter Jakob Schneider ist das neue heiße Ding.
Ja, also ich meine, wahrscheinlich ist es genau das, dass ihr eben nicht so viel Marketing, so viel Werbung macht, dass ihr vielleicht noch nicht so bekannt seid und deswegen ist das halt
wahrscheinlich
noch ein totaler Geheimtipp. Ne?
Also, nee, Geheimtipp, weißt du, ja.
Also Laura hat mir erzählt, also sie ist, dass sie nicht so oft im Podcast sind, deswegen erstmal nochmal ein großes Danke von uns, dass ihr euch die Zeit heute nimmt. Und dass sie tatsächlich zum Beispiel sehr stark in Dänemark sind, weil ein dänischer Podcast diesen Wein mal vorgestellt hat und halb Dänemark nach dem Podcast diesen Wein gekauft hat. Ist so, ne?
Ja, weil die auch nicht so viel über den DDP gesprochen haben, den dänischen DWP. sondern die haben einfach die Weine probiert. Aber macht ihr ruhig.
Es war wirklich so, dass ein Podcast uns in Dänemark wirklich als Marke nach vorne gebracht hat. Und wir wussten überhaupt nichts davon, dass es den Podcast gibt, dass unsere Weine da sind. Und
dann ist der Druck jetzt cool. Hoch. Deshalb lass uns, Michael, was schmeckst du? Also außer, das ist sozusagen die klassische, wenn man reinriecht, weiß man sofort, es ist ein Riesling, es ist ein, und dann schmeckt man, das ist unglaublich frisch, aber irgendwie kraftvoll, oder? Harmonisch.
Ja. Ich finde, das wäre mir tatsächlich auch bei der Hermannshöhle schon aufgefallen. Ich finde, die Weine haben eine irre Energie. Mhm. Also die sind so kraftvoll, ohne alkoholisch zu sein. Ne? Ich finde, das ist, und zwar nicht nur wegen dem Salz. Ich habe jetzt, was die Frucht betrifft, so ein bisschen auch Ananas, also so reife Ananas.
Pfirsich hast du aber auch?
Pfirsich, ja. Ich finde den Wein sehr, sehr, sehr klar, sehr, sehr präzise, sehr, ja, also ich finde es nicht wahnsinnig fruchtig. Ich habe
gar nicht
da, nee. Aber am Gaumen mag ich es, das ist da, das hat so eine leichte Rauchigkeit auch.
Salzig ein bisschen, ne?
Salzig ist es auch, was immer dazu beiträgt, eben, dass es so ein bisschen zusammenfließt und dass man Lust hat, eigentlich das wirklich zu trinken auch.
Ja, total, macht dir total den Mund wässrig im wahrsten Sinne des Wortes. Ist auch gleich schon wieder. Was hat der andere gekostet? Auch 14,90. Ist das so ein Einheitspreis bei euch? 14,90?
Ja, die weißen Kapseln liegen meistens. Die weißen Kapseln, also hier diese Lagenweine, liegen so in diesem Bereich zwischen 12 und 15 Euro,
ja, glaube ich. Also okay. Ich muss nochmal sagen, quasi hier in unserem Paket kostet ja 15,90. Ich sag die Preise heute an, Laura. Felsensteier Riesling 22. Und wie wirst du den jetzt sehen im Verhältnis zu der Hermannshöhle? Kann man ja vergleichen, die beiden Weine. Haben beide eine weiße Kapsel auch, oder?
Ja. Habt ihr wirklich auch schon schön beschrieben. Also ich finde den Wein auch sehr mineralisch. Hat auch diesen, was ihr so als lebendig, das finde ich so einen Spannungsbogen auch. Das finde ich auch sehr wichtig bei Riesling. Also wir kriegen halt oft zu hören, dass Riesling oft zu viel Säure hat, dass die Leute dafür Probleme haben im Magen und so. Und es ist auch wirklich so, dass in Zeiten der Klimaerwärmung halt die Rieslinge halt eigentlich von der Tendenz her immer etwas weicher werden. Aber bei uns ist es so, in Niederhausen, wir haben sehr skelettreiche Böden, sehr gesteinshaltige Weinberge. Da werden die halt sehr stark von der Mineralität des Bodens mit beeinflusst. Und das macht halt diesen Spannungsbogen, den wir persönlich auch so schätzen. Obwohl die Weine jetzt keine außerordentlich hohe aggressive Säure haben, sind die voller Vitalität, voller Energie, weil diese Mineralität des Bodens halt dementsprechend doch die Weine so stark prägt, dass die halt dementsprechend einzigartig spannend sind.
Aber was meinst du mit Spannungsbogen? Also Spannung zwischen... Wo zwischen? Ja, zwischen Mineralität
und? Dieser frische, diese Ausbauart. Wir haben jetzt hier eine Spontangärung, die sowohl im Holzfass als auch im Edelstahltank vergoren ist. Und diese Rauchigkeit. Ich finde, diese Rauchigkeit war nicht auch wirklich ein sehr schöner Begriff. Man hat so leichte Hefenoten noch dabei. Man hat diesen Holzcharakter dabei. So Tannin, wo man auch drauf beißen kann. Man hat aber auch so eine unterstützende Fruchtsüße dabei von so 4-5 Gramm. Weil das hat dementsprechend diese einzelnen Komponenten, die sich trotzdem in Harmonie bei so einem Riesling toll vereinen können dann.
Cool.
War denn
hast du es da abgelesen gerade mit der Rauchigkeit?
Ja. Ich habe es erschmeckt.
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Komm, gib mir mal jetzt deinen Zettel fürs nächste. Gib mal weg den Zettel, wollen wir mal sehen, was da steht. Ja. Regelt ist die Rauchigkeit.
War 22 nicht erstmal, dass man gedacht hat, der hat so ein bisschen an Säure vermisst, der Jahrgang?
Tatsächlich steht nichts.
Das ist wirklich so. Also 22 war ein Jahr, was auch im Sommer sehr, sehr, sehr warm und trocken war. Das ist jetzt nicht unser liebstes Ausgangswetter dementsprechend dann. Also wir haben eigentlich schon ganz gern die Jahre, die etwas kühler sind, wo die Rieslinge auch eine sehr lange Vegetationsperiode miterleben können dann. Spät geerntet werden, oft bis in November rein. Das war 22 gar nicht. Und da muss man halt einfach auch sagen, die Winzer müssen auch so flexibel sein, das zu erkennen. Und wir haben uns diesen Challenge halt auch dementsprechend auch gemeistert, dass wir sagen konnten, hier, also wir haben das zwar hüppisch, rieslingfruchtig und auch expressiv von der Lage geprägt, geerntet, etwas früher als normal, was für uns halt schon eine Herausforderung ist, auch in der Manpower unsere Leute rechtzeitig zu bekommen. Aber es war die richtige Entscheidung, da schon so Mitte September anzufangen. Und wir haben da also 22 auch das, ja, bis Mitte Oktober abgeerntet gehabt bei unserem Betrieb, was für unsere Verhältnisse sehr früh ist. Aber dadurch haben wir diesen tolle Vitalität, diesen vibrierende Art, diesen tollen Spannungsbogen. eine Sorge nach drin gehabt.
Der zweite, du hast ihn ja schon eingeschenkt, der zweite, Michael, ist irre.
November, Anfang.
Achso.
Beispiel wollen.
Wir hören euch gerade etwas schlecht, weil die Leitung so ein bisschen.
Was ist denn mit der Leitung los?
Wankt.
Aber jetzt sieht es aus, ob die Leitung steht.
Ja.
Jetzt müsstet ihr uns wieder hören.
Ja, geht bitte immer dicht ans, Laura, gerade du, dicht ans Mikrofon. Michael hat schon den zweiten eingeschenkt und da muss ich sagen, um jetzt auf dieser Reise, damit wir, das Allerschlimmste wäre, wenn der dänische Podcast macht Jakob Schneider berühmt. Und wir machen nur den VDP berühmt. Nein, aber das zweite völlig anders.
Ja, jetzt ist die Goldkapsel quasi aus der Lage Delchen, die auch wirklich eine der absoluten Top-Lagen an der Nahe ist. Norheimer Delchen, als Vergleich dazu, Dönhoffs 21er Delchen hat 100 Parkerpunkte bekommen. Ist nicht der teuerste Wein vom Weingut. Das ist wirklich eine der Top-Lagen und deswegen freue ich mich auch schon wirklich drauf. Aber du sagst, es ist ganz anders, Lars. Wie würdest du
es? Ich würde sagen, es hat sowas Exotisches. Es ist viel fruchtiger
im Geschmack.
Im Geschmack, wenn man es riecht, finde ich, man riecht es nicht so stark, so diese typische Riesling-Note. Es ist viel fruchtiger und dann ist es wirklich eine komplette Explosion im Mund. Da passiert irre viel und ich habe irgendwie so tropische Früchte, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Richtig, aber völlig anders als der andere. Ne, oder? Das müsste für dich eigentlich schon.
Super,
oder? Also,
weicher, würde ich sagen.
Oh, okay, die Nase ist für mich so fast ein bisschen so Jasmintee oder so.
Irgendwas Aromatisches, ja. Genau. Mhm.
Aber bei mir ist fast so Petrol, so ein bisschen.
Am Gaumen?
Nee, in der Nase.
In der Nase.
Am Finger. Weil du noch an deinem Moped gebastelt hast.
Ja, genau.
Okay, also Nase, Jasmintee.
Ja, Jakob, was ist quasi der Unterschied jetzt Felsensteier zu Delchen jetzt? Wahrscheinlich vom Boden vor allem.
Also ich muss zum Geschmack wirklich gar nichts mehr sagen. Ich hatte nämlich auch gesagt, es hat viel tropische Früchte. Das habe ich zum einen in der Hausbeschreibung auch für das Delchen. Delchen ist von der Lage her wirklich eine sehr spannende Einzellage. Das ist genau in solchen kleinen Dellen zwischen verschiedenen Felsen eingebettet, die also unwahrscheinlich einzigartiges Mikroklima dementsprechend darstellen. Die Felsen fangen über Tag die ganzen Sonnenenergiestrahlen auf, speichern die Wärme und geben die des Nachts dementsprechend auch an die Umgebung ab. Wir haben hier also ein sehr warmes, sehr trockenes, expressives Mikroklima, was die Weine auch sehr stark prägt. Deswegen sind sie meistens etwas harmonischer, etwas zurückhaltender Säure als jetzt die Niederhäuser Weinberge. Haben aber doch halt diese reife, konzentrierte Art und haben so eine barocke Stilistik jetzt im Vergleich zu den Felsensteier oder Klammwein zum Beispiel.
Und was würdest du sagen, wonach riecht der? Also kommt das hin mit Petrol oder?
Nein. Ich habe jetzt diese tropischen Früchte dementsprechend jetzt dann. Er hat aber auch, das gebe ich jetzt zu, ist kein Petrol, aber ich würde als ölige Noten beschreiben.
Ja.
Das ist diese Konzentration, diese Reife von diesem Jahrgang 2022. Okay. Der Wein hat ja auch nur 12,5% Alkohol, also ist nicht zu hoch jetzt im Alkohol. Krass. Sodass wir das sagen können, der hat wirklich eine tolle Balance auch und es macht nicht zu schnell satt. Hat aber trotzdem diese tollen Reifennoten und diese tropischen Früchte, die bekommst du halt eigentlich nur, wenn du den richtigen Reifezeitpunkt erwischst, dass der halt eine gewisse Mindestreife hat, aber trotzdem nicht überkonzentriert, jetzt auch in Form von höherem Alkohol nachher dementsprechend sich präsentiert.
Mega.
Und dann kriegst du also auch diese etwas öligen, konzentrierten Glycerin-Aromaten.
Es könnte sein, dass dieses Paket, ne, am Ende vielleicht das interessanteste Paket ever ist, weil...
Und aller Zukunft.
Nein, es schmeckt halt mega. Ich glaube, es wird mega, wenn es so bleibt. Und ist natürlich auch preis-leistungsmäßig der Hammer.
Ja.
Was kostet das Paket?
Das Paket kostet 69,90 versendet.
So.
Und dieser Wein kostet 22 Euro.
Ja, das ist schon wirklich.
Was ich habe, groß. Jungs, geht's euch auch so auf der Zunge vorne, fast so wie so eine leichte Schärfe. Mhm. Weil ich finde, es ist so konzentriert. Es ist nicht, du merkst, dass es natürlich ist. Ja, es ist nicht, möchte gern irgendwie komprimiert. Aber ich finde, es ist, ich weiß nicht, Ingwer oder es hat wirklich auf der Zunge was Scharfes, wo ich einfach merke, es ist so viel Extrakt in dem Wein.
Was würden Sie dazu bringen, Herr Coutet?
Herr Laffer.
Ja, was würdest du dazu empfehlen zu essen? Dazu sollte man was essen, oder? Oder Jakob, Laura, was würdet ihr empfehlen?
Oder was esst ihr dazu?
Also wir essen schon sehr gerne auch diese asiatische Küche. Das ist bei uns also auch wirklich im Haus auch dann, gerade zu den etwas mehr höheren Restsüßewerten wie Kabinett und Spätlese, sehr spannend. Bei dem Wein ist es halt so, trinkt man den Wein jetzt jung, trinkt man den Wein jetzt gereift. Wenn man jetzt den jung trinkt, hat er ja schon diese Frische, diese trotzdem auch Konzentration. Dann kann man also jetzt eher schon noch was nehmen, was also ein bisschen was ein Gegenpart darstellt. Mhm. Da hätten wir dann schon so an so leichte Curry-Speisen jetzt denken können, wo also dementsprechend auch ein bisschen Kraft und diese ölige Konzentration noch dann gut aufgefangen wird. Aber wenn etwas reifer wird, dann kann man den auch zu kräftigeren, auch teilweise zu Fleischgerichten machen. Mhm. Also wir sind eigentlich ein Freund davon. Wir machen uns immer so diesen kleinen Joke, dass wir sagen, wenn wir jetzt zu jedem Gastronomen der Welt eingeladen werden, sage ich, gebt uns ein Menü, wir können uns jedes Menü der Welt mit unserer Riesling-Vielfalt nur mit Rieslingweinen begleiten, wenn wir über eine gewisse Jahrgangstiefe gehen können. Also wir haben wirklich schöne Schatzkammerweine bei uns im Keller und ich kann auch zum wunderbaren Ribeye-Steak kann ich einen Riesling geben, einen gereiften Riesling aus einem warmen, konzentrierten Jahr, der halt 10, 15, 20 Jahre alt ist. Das ist auch ein tolles Match sein, da brauche ich keinen Rotwein dazu.
Und das gibt es bei euch auch in der Weinstube? Sowas? Oder?
Muss die Laura fragen.
Wenn die Laura gut drauf ist.
Wenn die Laura gut drauf ist. Also mir läuft das Wasser im Munde.
Aber wo Wasser hängt, wir müssen gleich weitermachen. Es nützt ja nichts. Es ist schon jetzt zweimal top.
Ja. Ich
muss Wasser in den Wein gießen.
Nein. Du, wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, weil der Schraubverschluss aus meiner Erfahrung die Weine einfach noch dichter hält, die einfach einmal vorher zu dekantieren, wieder in die Flasche einmal quasi durchzulüften, weil sie dann noch ein bisschen offener sind, oder schenkt ihr die auch quasi direkt aus?
Ja, also wir lassen sie auch meistens ein bisschen atmen. Das ist auch ein sehr schönes Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt. Also wir machen da relativ viel Arbeit. Hallo? Wir bieten diese Weine auch parallel mit Schraubverschluss und Naturkork an.
Einfach beides.
Ja, die Kunden können wählen, die Märkte können wählen, welchen Verschluss sie bevorzugen. Wobei ich zugeben muss, wir haben das auch vor 2 Jahren bei uns mal in die Preisliste reingeschrieben und haben uns mal ein Feedback erhofft, weil, ich gebe ganz ehrlich zu, der Aufwand für die Naturkorken und auch das Risiko mit den Korkschmeckern ist ja doch ein bisschen höher, auch die Kosten sind für uns etwas höher. Da wir den zum gleichen Preis anbieten, wollten wir halt mal wissen, was denn bevorzugt wird. Und da gab es leider relativ wenig Feedback von unseren Kunden. Und meistens geht eigentlich, wenn wir die Leute fragen, der Schraubverschluss wird bevorzugt, die Tendenz geht dahin, weil es einfach unkomplizierter ist.
Wir stimmen mal hier. Wir stehen ja stellvertretend für 15.000 Hörerinnen und Hörer. Also jeder hat 5.000 Stimmen. Wer ist für Schraubverschluss? 15.000 Stimmen für Schraubverschluss.
Wow. Mich auch.
Mich auch, ja. Lustig, weil ihr verkostet, Laura und Jakob, ihr verkostet nämlich den Wein, den wir jetzt hier im Schraubverschluss haben. Ihr habt den im Naturkork.
Habe ich gesehen mit Korken,
ja,
ne?
Genau, ja.
Ich habe schon gesagt, dass die Laura machen sich einen anderen Wein auf.
Auch schon ausverkauft, muss ich sagen. Ah, okay. Also, das ist wirklich so, die Händler haben den noch vorrätig, aber wir haben jetzt für uns noch ein paar Flaschen, die waren jetzt halt noch mit
drin. Aber jetzt haben wir doch Hermannshöhle wieder.
Jetzt haben wir die Hermannshöhle Magnus und das muss uns jetzt natürlich helfen, was das heißt.
Ja, Magnus steht lateinisch für der Große, ist also unser großer trockener Riesling im Haus, unser Flaggschiff sozusagen, und grenzt den nicht nur mit der goldenen Kapsel, auch nochmal von unserem Lagenriesling Hermannshöhle, den ihr ja schon verkostet habt, nochmal ab.
Also das wäre praktisch jetzt ein großes Gewächs, tatsächlich?
Genau. Also genau wie das Delchen, was du eben schon verkostet hast, wäre auch der Magnus ein großes Gewächs, genau.
Okay. Aber was ist da jetzt in der Machart der Unterschied? Also im Vergleich zu der anderen Hermannshöhle?
Moment.
Muss erstmal selbst einschenken.
Ja, das ist auch
andere, ist noch eine andere Lage in der Lage Hermannshöhle wahrscheinlich. Ja,
das
ist
jetzt schon so. Wir haben Gott sei Dank das große Glück, dass wir in der Hermannshöhle einen sehr schönen Besitz haben. Uns gehören da also immerhin 3 Hektar. Das gibt also schon so um die 20.000 Liter pro Jahr, kann man sagen. Das ist schon, dass du auch in der Hermannshöhle immer halt ein paar ältere Weinberge hast, ein paar jüngere Weinberge, Reben, die tiefer in den Boden reinwurzeln, Reben, die etwas eher in der Ebene stehen oder am anlaufenden Berg, und auch dann die ganz steilen Parzellen. Und da hast du also auch dementsprechend halt immer über die Jahre hinweg so Parzellen, die dir jetzt halt auch ans Herzen gewachsen, wo du genau weißt, das sind die Top-Ecken, Und die werden bei uns einfach halt nur für die Produktion von Magnus verwendet. Und dann gibt es die Parzellen, wo wir dann sagen, ja, das ist etwas leichter, die müssen etwas früher geerntet werden. Die haben jetzt nicht die Konzentration, wie wir uns für diesen Goldkapselwein vorstellen. Die werden dann mehr für den Wein mit der weißen Kapsel verwendet.
Und der dann
ist logischerweise günstiger ist und auch ein weiteres Publikum auch anspricht, was das schön ist. Der hat hier auch Hermannshöhle-Charakter. Er ist halt nur nicht in der Endkonzentration, so wie der Magnus jetzt dann. Und so können wir jetzt also auch den, ja, sagen wir, nicht so stark betuchten Weintrinkern ermöglichen, dass die halt auch sich einen Wein für 15 Euro leisten können und trotzdem die tolle Aromatik der Hermannshöhle kennenlernen können. Und es ist auch gerade für junge Leute halt ein bisschen einfacher, wenn sie sich dann mit diesen Weinen mal langsam rantasten können, wo das jetzt nicht gerade wehtut im Geldbeutel, und dann halt nachher sich langsam zum großen Gewächs vortasten können.
Aber ich glaube, das ist jetzt so ein Wein, Michael, das ist deins, ne?
Ich finde es extrem spannend jetzt. Ne? Ja. Erstmal haben wir eine Erwartungshaltung, wie der andere auch. Der Wein kostet 25, also ist nochmal jetzt 3 Euro teurer als davor. Und es ist quasi das Top aus der Hermannshöhle, aus der Top-Lage der Top-Wein. Ja? Mhm. Was ich aber finde, ist, er wirkt nicht so komprimiert wie davor das Dellchen. Ich finde, er hat diese Schärfe auf der Zunge nicht. Er hat aber dann am Gaumen, an den Innenwänden am Gaumen, hat der noch mehr Kraft. Mhm. Ja, aber er hat nicht diese Schärfe, sondern es ist subtiler und es ist für mich noch, also ich finde es noch spannender. Ich bin überrascht, dass er jetzt schon so viel Freude macht. Ich finde, das ist ein Wein, den man heute schon trinken kann. Das hätte ich fast gedacht, dass es nicht geht.
Mit Schraubverschluss so jung quasi. Und die Frucht ist, ich will nicht sagen, quasi wieder weg, aber die Frucht tritt wieder in den Hintergrund, oder?
Total.
Ja, also oder ist es irgendwie nicht, die Mineralität?
Nicht so diese Exotik,
genau. Auch, oder? Das Salzige.
Ich fand ihn, als ich reingerochen habe, fand ich schon, dass diese Frucht da ist, also dieses tropische, aber eben irgendwie ein bisschen offener. So. Fand ich, also ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Und im Geschmack finde ich auch, dass es nicht so, also nicht so krass komprimiert ist, aber irgendwie leichter. Also irgendwie, ja, also ein bisschen leichter. Aber
dem leichter trifft es auch wirklich schon ganz gut. Also das Dellchen ist halt einfach aufgrund des Mikroklimas halt auch eine Lage, die das immer auf die Spitze treibt. Und die Hermannshöhle ist jetzt ein steiler Hang, der aber in viel weiteren Tal ist auch dann dementsprechend. Auch von kühlen Winden aus dem Leistenbergtal und auch geschützt vom Lemberg dementsprechend auch deutlich windoffener ist und dementsprechend also auch eine längere Reife meistens genießt. Dellchen ist halt schon ein sehr heißer Kessel. Das habt ihr jetzt wunderbar auch in den Weinbeschreibungen jetzt wiedergefunden eigentlich dementsprechend. Dann halt Hermannshöhle ist hier zeitloser. Das hat auch so diese Kräuterwürze, was halt ein unwahrscheinlicher Kick auch noch am Gaumen dann bringt, ohne jetzt aber irgendwie anstrengend oder aufgesetzt zu wirken dann.
Es hat fast so ein bisschen so Zitronentymian oder so auch.
Zitronentymian. So. Und ich hätte gedacht, dass du sagst, ein ernsthafter Wein.
Nee, ernsthaft sind sie alle.
Ja, aber der ist der ernsthafteste.
Ja, aber nur weil er der Beste ist, deswegen.
Nee, weil er nicht dieses ganz, also diese Aromatik, die ja auch toll ist, sondern er ist so, dass jemand, der gerne Weine, gute Weine trinkt, wird hier sagen,
hat was Erhabeneres.
Genau, also das meine ich.
Dellchen
genau.
ist nicht vordergründig, aber ist ein bisschen plakativer, ein bisschen lauter. Und hier Hermannshöhle Magnus der braucht das nicht. Der braucht nicht dieses, das ist eher der hanseatische Wein, würde ich
weißt, sagen. Weißt du, was auch toll ist? Das ist so ein,
hanseatischer Wein.
Wir sind ja sehr,
was denkt ihr, wenn ihr sowas hört?
Wir sind ja für unsere, Hamburg ist ja für seine Weine sehr, ist ja weltweit.
Es geht um die Tradition des Hanseaten.
Aber ich muss sagen, ja. Es ist für uns immer total spannend, unsere Weine nochmal von einem anderen Blickwinkel beschrieben zu haben. Und ich habe in den Proben, für mich ist das Dellchen, es hat halt eine Stoffigkeit, fast eine Öligkeit für mich und so eine Dichte, wo halt zugänglicher ist für viele Leute. Und dann kommt Magnus und da spalten sich immer schon so die Geister, aber du siehst schon so den Blick dann, wenn die so wohlwollend nicken. Ja. Und das habt ihr jetzt mit diesem hanseatischen Eleganz oder wie auch immer, also gut beschrieben. Es ist halt auch ein Marathonläufer. Also der Wein befindet sich momentan auch einfach noch in einem sehr jungen Stadion und hat halt aber trotzdem diese Spannung und diese Würze und diese Kräutrigkeit. und ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber ihr umschreibt es eigentlich.
Wobei die hanseatische Eleganz, Dankeschön, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war tatsächlich eingeladen, die Wochen mal so wirklich im Epizentrum der hanseatischen Gesellschaft.
Das ist die Hanse-Lounge.
Nein, nee? Also, da muss man auch sagen, Elbchaussee, große alte Villa. Fahren Sie bitte mit dem Auto an das Haupthaus ran, sonst ist der Weg zu lang. Solche Geschichten. Und dann steige ich in diese Villa ein, dann das war wirklich für mich wie in so eine andere Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du das Gefühl hast, du gehst in einem Museum essen. Überall Porzellanfiguren, durchgesessene Sofas, abgedeckte Flügel, alter Holzboden, alles so ein bisschen muffelig. Und dann so ein Essen mit irgendwie gefühlt 80 Leuten und zwei Frauen. Oh. Also, und da habe ich so gedacht, also das hatte mit dem, was du, da hätte dieser Wein gar nichts verloren gehabt, weil das war keine hanseatische Eleganz oder Lässigkeit, das war irgendwie. Ich
verstehe genau, was du meinst.
Verstehst
du,
was ich meine? Und das ist irgendwie, in der Hanse-Lounge verkaufst du den Wein? Hast du den schon?
Ja, noch nicht, dann müssen wir in Verhandlungen gehen am Ende des
Jahres. Wie hast du den gekauft?
Na, das hat ja überhaupt niemanden zu interessieren. Das ist gar nicht.
Was erzählt ihr? Ich war in Bordeaux, ich habe für eine Million Weine gekauft.
Wieso interessiert das niemand?
Das heißt, du hast jetzt Jakob Schneider, ist der neue. Weg. Jakob Schneider ist, glaube ich, auf der Hanse-Lounge-Karte, könnte es eine große Rolle spielen also in den nächsten Monaten.
Es passiert ja, meistens bringe ich Weine mit, die ich entdeckt habe, und selten kriege ich über den Podcast Weine, die ich so noch nicht kannte davor, und das war natürlich aus Momentum. Und wenn dann jemand wie Johann, der dort ein super Hotel und Sterne-Restaurant ums Eck gehabt hat, das noch nicht kannte, muss man schon sagen, dann war das für mich auch schon so ein Wow-Effekt. Der hat 94 Falstaff-Punkte bekommen, die Hermannshöhle 22, und auch wenn ich das nicht selber bewertet habe, kann man dem schon vertrauen, und von daher.
Herzlich willkommen in dem Podcast Hanseatisches Understatement heute.
Das muss ich selber lachen. Du, aber Jakob, 3 Hektar habt ihr in der Hermannshöhle. Wie groß ist die Hermannshöhle und wie viele andere tummeln sich denn da noch auf der Lage?
Ja, also die Hermannshöhle hat ungefähr 8,5 Hektar.
Oh, habt ihr fast die Hälfte? Also.
Ja, also das Donnerhofs haben wirklich den Löwenanteil jetzt, und das war ja was Besonderes. Hermannshöhle war ja schon eigentlich, solange man denken kann jetzt hier, also die letzten 100 Jahre, eine der bekanntesten Lagen wirklich an der Nahe. Also die wurde auch da von jeher in dieser preußischen Karte, wo also auch dann nach Steuerklassen eingeführt waren, wurde das immer in der höchsten Kategorie geführt. Also das war schon was ganz Besonderes. Und da hatten halt ganz früher wirklich nur Ausnahmeweingüter drin. Es gab so an der Nahe so 5, 6 große Stammhalter. Das war die Staatsdomäne in Niederhausen, was heute Gut Hermannsberg ist. Die haben ihren Besitz mittlerweile an Dönhoffs getauscht, verkauft. Dann gab es noch Anhäuser, Finkenauer, Plettenberg. Das waren große Kreuznacher Weingüter, die damals sehr erfolgreich waren. Die hatten sich auch nach der Flurbereinigung da ziemlich eingekauft. Und wir hatten immer schon, ja, auch über die Connection zu den Staatsweingut oben, zu dieser Domäne, wie wir es immer noch schön nennen, auch gute Kontakte und hatten auch immer schon ein bisschen Besitz. Und unsere Familie war es halt auch, die diesen Lage auch in den 70er, 80ern wirklich auch immer mit hochgehalten haben. Und auch wirklich schon damals auch sehr gute Ergebnisse eingefahren haben. Also wir haben auch schon in den 20er und 30er Jahren für unser kleines Gebiet, können wir da sehr stolz drauf sein, wurden bei uns im Betrieb schon 70.000, 80.000 Flaschen pro Jahr abgeholt, was eine Seltenheit war damals eigentlich. Wir haben direkt an der Bahn gelegen. Da wurde also ein wirklich große deutsche Häuser mit unserem Wein schon beliefert. Und dementsprechend war die Aufmerksamkeit da schon gegeben. Und dementsprechend aber halt auch immer unserem Understatement, also wir möchten jetzt halt dementsprechend vernünftige Weine als Familienweingut machen, möchten den Kontakt zu diesen Privatkunden, zu den Händlern auch sehr intensiv nutzen. Uns ist ja auch eine Langlebigkeit der Weine sehr wichtig, aber ohne um da jetzt irgendwie halt dann exorbitante Preise dafür zu verlangen oder irgendwie in aller Welt rumzutingeln und da unsere Weine halt dementsprechend anzubieten. Also es ist schon ein großes Privileg, in einer solchen Lage begütert zu sein. Das ist aber auch eine Herausforderung. Man muss sich wirklich schauen, dass wir bei jedem Fass, bei jeder Arbeit, die wir in der Hermannshöhle tätigen, denken wir halt dreimal nach, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder warten wir noch einen halben Tag oder einen Tag. Ist schon was Besonderes da, muss ich ehrlich zugeben, ja.
Und wie kann das jetzt noch besser? Das heißt, wir haben jetzt ein Kabinett, oder was haben wir jetzt? Eine Spätlese?
Ja, jetzt haben wir einen Kabinett, also einen nicht trockenen Wein, den hole ich schnell, den habe ich auf die Terrasse gestellt. Wie viel ist denn das Verhältnis Hermannshöhle zu Magnus jetzt, damit wir eine Idee kriegen, quasi prozentual?
Also das schwankt schon auch von Jahrgang zu Jahrgang. Also es ist halt so, es gibt halt nicht in allen Jahrgängen die Menge an Magnus von der Natur geschenkt, die wir gerne verkaufen könnten. Es gibt auch, ich hätte auch kein Problem damit, wenn es jetzt wirklich mal ein schwaches Jahr geben würde, wo uns die Natur nicht diese tollen Qualitäten schenkt, dann würde ich einfach auch dann zugeben, würde sagen, hier Jungs, in diesem Jahr gab es keinen Magnus. Es gibt seit der Urproduktion in 2008 jetzt eigentlich durchgängig Magnus, weil die Jahrgänge wirklich auch alle sehr gut waren. Wenn ich an die Erzählung von meinem Vater denke, in den 80er Jahren oder auch teilweise 70er Jahren, da gab es wirklich Jahrgänge, da hätte es so einen Wein halt nur einmal im Jahrzehnt gegeben. Wow. Irgendwie halt. Und das war was Besonderes. Also, und da muss ich sagen, wir sind verwöhnt momentan da, aber ja, es schwankt schon sehr stark auch dann. Es gibt Jahre, da gibt es mehr Magnus als einfache Hermannshöhle mit weißer Kapsel, aber die meisten Jahre gibt es dementsprechend doch ein Zweidrittel, ein Drittel Verhältnis zwischen Hermannshöhle, trocken mit weißer Kapsel und dem Magnus. Und
vielleicht sollen wir das auch mal machen, dass wir sagen, es gibt halt mehrere Wochen, wo es keinen Podcast gibt, weil die Qualität nicht stimmt.
Oh je, dann hätten wir noch nicht so viele Folgen rausgebracht. Dann hätten wir nicht so viele Folgen rausgebracht.
Aber ich finde nochmal.
Wisst ihr schon, was er kostet eigentlich, oder?
Ja, 25.
25. Was ich toll finde, ist ja so ein bisschen für Leute, die mit Riesling immer so ein bisschen hadern. Wegen, du hast es gesagt, da soll es ja welche geben. Ich finde, das ist so ein super Einsteiger-Ding, dass du dich einmal durchprobierst und auf einem relativ überschaubaren Feld für relativ überschaubares Geld siehst, was Riesling alles kann. Die Flasche ist ganz klein. Du hast die Flasche geschrumpft.
Nee, die ist gleich groß wie alle anderen.
Echt? Dann bin ich... Nein, die ist doch nicht gleich groß, die ist ja kleiner.
Nein, die ist dünner, die ist nicht so lang, aber es ist gleich viel drin.
Kannst du mal zeigen? Tatsächlich?
Ja.
Aber witzig, die ist auch kleiner.
Und jetzt habe ich die Niederhäuser Klamm 2022, ein Riesling Kabinett mit nur 9 Alkohol eingeschenkt.
Wie gut ist es, den jetzt nach dem großen Gewächs sozusagen zu trinken?
Du musst immer das Süße am Ende dann trinken, weil der Zucker, du kannst wahnsinnig schwer jetzt wieder, wenn wir mit dem starten, ist wahnsinnig schwer.
Ist alles vorbei.
Ja, also selbst für Profis.
Ich mochte früher so gern auch halbtrockene Weine und so Kabinett. Das ist ein bisschen vorbeigegangen.
Ja.
Jetzt. Aber halt vielleicht auch, und da muss man sagen, dieses alte Motto, weil sie mir, glaube ich, darf ich das sagen, Michael, zu wenig Alkohol haben. Echt? Nein, weil Alkohol ist ja auch, Achtung.
Geschmacksträger.
Sehr gut. Und das den Unterschied merkt man. Oh, schon gut?
Ja. Okay. Während wir verkosten, Laura, wie ist es, als Pfälzerin in ein so renommiertes, alttraditionelles Familienweingut zu kommen? Das interessiert mich. Schon gut. An die Nahe.
Also ich habe den Jakob im Studium in Geisenheim kennengelernt. Ich habe auch in Geisenheim studiert. Und da kannten wir uns aber einfach im Freundeskreis, weil, das muss ich auch zugeben, der Jakob schon immer sehr qualitätsgetrieben war und viel seiner Freizeit auch einfach im Heim.
Jetzt bist du abgehackt, Mist.
Viel seiner Freizeit im Laden verbracht hat. Jetzt sind die weg. Jetzt hast du sie mit deiner Frage verschreckt.
Kein Weingut, kein
Freund. Man hört immer das nur so, das ärgerlich. Ist ärgerlich, aber dafür ist dieser, seid ihr wieder da? Dafür ist dieser Wein großartig.
Ja, der Wein ist der Hammer.
Wir hören euch.
Jetzt bist du auch wieder da. Sehr gut. Zwischendurch warst du,
Der Jakob war schon immer sehr qualitätsorientiert oder getrieben und hat halt sehr viel seiner Freizeit im Weinberg und im heimischen Betrieb verbracht. Und ich, die kein eigenes Weingut im Hintergrund hat, habe die Weinbranche ganz anders erlebt. Also ich war bei Havesco in Praktikum, ich habe in Südafrika studiert. Also ich hatte so meine Weltenbummler. Zeit und bin dann an die Nahe zurückgekehrt als Geschäftsführerin der Weinwerbung. Und da sind wir uns eigentlich dann wieder begegnet. Der Jakob zu dem Zeitpunkt wirklich schon voll im Betrieb tätig. Und das war 2011. 5.6.11.
Habt ihr so euer Kennenlern-Tag? Oder euer,
das mit der, ja, so.
Ja, jetzt.
Können wir uns so gut beide merken, weil 5 + 6 = 11. Deshalb können wir uns das sehr gut merken, weil ansonsten vergessen wir nämlich beide auch als mal unseren Hochzeitstag.
Michael, wann ist dein Hochzeitstag?
Ich habe 2.
Du hast 2?
Tatsächlich am 8.6.2007 habe ich, also 08.06.07. Und dann nochmal am 9.8.08, also nicht am 8.8.08, sondern am 9.8.08.
Und aber verschiedene, also nicht die gleiche, dieselbe Frau.
Zweimal die wunderbar großartigste gleiche Frau.
Ihr habt zweimal geheiratet?
Ja. Ja, wir auch. Wir auch.
Standesamtlich und dann.
Ist das Tollste?
Ach so,
okay. War sie schwanger, hochschwanger, ja, bei der ersten Hochzeit, und dann haben wir gesagt, und nächstes Jahr lassen wir die Korken knallen, dann war sie wieder schwanger.
Wir haben es genauso gemacht. Wie Laura und Jakob. Wir haben geheiratet am 9.9.2007, weil 2 und 7 auch 9 ergibt. Verstehst du? Ja. Und jetzt stellt sich die große Frage:
Wie lange habt ihr auf diesen Termin gewartet,
damit? Nö. Das war gar nicht so lange. Wir haben uns ja. Aber Axel.
Ja, come on.
Axel, da steht doch noch was aus. Yeah. Ich meine, vor 3 Jahren hast du in diesem Podcast erklärt,
ja,
dass ihr heiraten wollt und verlobt seid.
Wollen wir nicht mal über VDP reden?
Ja, aber und viele Hörerinnen sagen,
hat sich da was geändert?
Geht da noch was?
Geht da noch was? Ja, also noch bin ich nicht verheiratet.
Aber wann ist, wer hat es jetzt, wird es jetzt so viel, du könntest dieses Paket zum Beispiel nehmen zu der Party und sagen, hey.
Ja.
Naja. I'm still single.
Ich bin aus dem Schneid.
Also, ich bin aus dem Schneider.
Also jetzt nochmal, dummer ja. Namenswitz. Michael, dieser Wein ist?
Na, da muss natürlich Axel was dazu sagen, weil das ist ja eigentlich die Stilistik. Als ich mit Laura über die Weine gesprochen habe, über die Auswahl, habe ich eben gesagt, gerne noch was Süßes noch für
Axel. Es ist eigentlich nichts für dich, ne, oder? Dieser Wein?
Doch. Ich mag das auch, weil es ist ja nicht nur süß. Es hat ja so eine schöne Säure. Der Wein hat ja, also wenn es nur süß ist, kann es auch toll sein, wenn es dann echt süß ist, ne? Aber wenn es nur so süß, weil es mehr Frucht dadurch hat und besser ankommt, dann finde ich es wahnsinnig langweilig. Mhm. Das finde ich wirklich, ich finde es, also dachte ich eigentlich, dass Axel es gar nicht so süß findet. Also wie süß ist denn dieser Klamm-Riesling-Kabinett?
Der hat 35 Gramm Restsüße. Also, und für uns ist halt Kabinett, also für uns ist halt Kabinett ja fast so ein Allrounder. Wir trinken sowas auch unheimlich gern als Aperitif, wenn wir irgendwohin essen gehen, anstelle jetzt von einem Sekt. Somit beginnen wir ja den Abend. Ganz oft passt diese Stilistik auch sehr gut zu den Vorspeisen, egal ob das jetzt was vom Fisch ist, was Gebeiztes ist, eine kräftige Suppe. Da geht Kabinett eigentlich mit dieser filigranen Frucht und diesen bisschen Restsüße extrem gut.
Also ihr geht gern gut essen, höre ich daraus.
Das sieht man, oder?
Nee, das sieht man nicht, aber so, wie er so selbstverständlich sagt, das passt oft gut zur Vorspeise, ob es gebeizter Fisch oder eine kräftige Suppe oder sowas ist. Also dass ich überhaupt.
Wir kochen auch wirklich selbst gern, aber dann macht das mir die Laura und ich suche dann die Weine aus.
Okay.
Und das ist ja halt das Schöne dabei, das sage ich nochmal, also. Es ist einfach auch beim Riesling unwahrscheinlich spannend, wenn man dann auch in so einem Weingut dann so eine Schatzkammer betreuen darf irgendwie. Oh,
natürlich.
Dann halt 80 Jahrgänge von Riesling Kabinett da liegen hat irgendwie. Ja. Halt dann sagen kann halt, hier, heute nehmen wir mal den 76er, wollen mal den 85er probieren, der halt extrem säurebetont war. Und es ist jetzt wirklich, das machen wir nicht jeden Tag, das gebe ich ehrlich zu, aber das ist schon was Besonderes, wenn man dann so sagen kann, hier, wir möchten auch selbst mal uns den Überblick verschaffen, irgendwie halt. Von manchen Jahrgängen haben wir auch ein bisschen mehr. Den geben wir dann teilweise auch mal nochmal so auf den Markt oder an gute Restaurants, wo dann sagen können, hier, wir haben da ein paar Flaschen, die können auf dem Menü passen daran.
Mir geht's ja auch, wenn ich in den Weinkeller gehe und dann manchmal denke, heute nicht mal den 2020er. So,
ich glaube, die reden noch, aber wir hören sie nicht.
Das ist für die Leute, die zuhören, doof. Darf ich das sagen?
Nein. Das kann übrigens, bevor ihr jetzt anfangt, Leute zu schlachten, das kann auch an unserer Leitung liegen.
Wir schlachten keine Leute. Wir werden dich hinterher natürlich wie immer dafür verantwortlich machen.
Zu Recht.
Weil du bist ja derjenige, der auch die ganze Technik. Michael sorgt für das,
Intro?
Für die Intro. Für die Flüssigkeit.
Genau.
Und, für die Flüssigkeit.
Und Lars fährt ihn in die Parade.
Ich unterbreche.
Ich versuche zu retten.
Ich werde ja bezahlt fürs Unterbrechen.
Ja, und reiße es am Ende mit dem Arsch um, indem ich die Leitung...
Natürlich. Nein, mein Lieblingssatz von Axel ist immer der, ich warte immer noch auf die Moment, wo wir fertig sind, oh, das war schön. Scheiße, wir haben nie aufgenommen. Das, ja, aber dann würden wir... Könnt ihr uns wieder hören? An der Nahe?
Ja. Ja? Ah, sehr gut. Sehr gut.
Aber wir konnten euch die ganze Zeit hören.
Das ist irre. Also okay. Ist es die Schuld von Volker Wissing. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja.
Nein, es kann sein, dass das unsere Leitung ist. Also ich kann es jetzt nicht sagen.
Tatsächlich.
Aber also was ich cool finde, es entsteht bei mir so ein Bild von euch. Also so, ihr macht top Sachen, aber ihr wollt gar nicht so richtig krass wachsen, aber ihr trinkt das selber gerne. Also es ist so, es kommt mir so vor, als ob ihr das einfach auch gerne für euch macht und als ob ihr einfach Spaß dran haben wollt und jetzt gar nicht so sagt,
ich und deswegen muss seid ihr halt auch nicht im VDP tun. Und dann hat er wieder hat er die Wende wieder geschafft.
Das habe ich nicht.
Das schließt daran an, was der Michael mich gefragt hat, wie das ist, in so einen traditionsreichen Betrieb einzusteigen. Punkt eins, war ich dann noch paar Jahre jünger und es ist manchmal ganz gut, wenn man nicht alles so im Überblick hat oder nicht alles so zu Ende gedacht hat, wenn man sich da drauf einlässt. Und zu anderen, glaube ich, können wir wirklich sagen, dass wir das, was wir machen, unheimlich gern, also wirklich gern machen. Und Steillagenweinbau kannst du auch eigentlich nur mit viel Leidenschaft machen.
Ich möchte auch einen Winzer heiraten. Oder ich meine, das ist doch wirklich.
Den Jakob aus.
Wenn du das so hörst, weißt du, wenn die dann in den Weinkeller gehen und sagen, machen wir den 76er oder den 82er auf, das ist einfach. Ich finde ja schon dieses.
Weißt du, wie viel harte Arbeit ist? Wie,
ja. Arbeit ist überall hart.
Nein, aber du stehst im Weinberg und du siehst den Hagel kommen und du kannst es nicht
machen.
Du kannst es nicht mehr. Du musst dir anschauen oder du rennst weg und machst die Augen zu, aber du kannst so viele Dinge nicht beeinflussen. Und das ist so wahnsinnig. Du bist so abhängig von der Natur. Es ist wirklich, und es ist so viel körperliche Arbeit. Es ist so viel früh aufstehen. Es ist so viel schmutzige Hände während der Lese, so viel Gegabte, so viel, das ist
wie bei uns, wie bei Axel und mir.
Es hört sich immer so romantisch an. Und ich bin total bei Axel. Wenn man euch so kennenlernt, denkt man so, und das machen, es geht ja unseren Hörern so, du hast auf einmal ein Gesicht dazu, du hast eine Stimme dazu, du kennst diese Menschen und bei jeder Flasche Jakob Schneider denkst du so, die kenne ich, die sind einfach nur lieb, die sind bescheiden, die sind zurückhaltend, die haben also all diese Attribute, die ich...
Und die Weine sind halt mega.
Ja, die Weine sind fantastisch und die sagen, wahrscheinlich kann jede Flasche 20% teurer sein und die Leute würden es trotzdem noch kaufen und ihr sagt, aber für uns ist das fein, weil wir wollen Leute auch ranbringen und die sollen, und das ist auch schon viel Geld, muss man ja auch sagen, im Vergleich zu was Deutschland, sei es ja auch 12 Euro. 12 Euro kostet dieser Kabinett.
Ist echt? Ernst? Ja.
Ohne Scheiß?
Ja.
Wow. Ja. Wow. Gib
dann gleich mal. Mach dir nicht den Lava jetzt hier.
Nein, das ist...
Warum stellst du den zur Seite jetzt, weil du den nochmal extra filmen willst nachher?
Ja, genau. Das wird ein bisschen voll auf den Tisch.
Also ich würde sagen, tatsächlich, das ist alles in allem das perfekte, also es ist das perfekte Paket und ich fand es auch schön, dass der Name Havesco schon fiel, ohne was vorwegnehmen zu wollen. Ja.
Wie war das denn bei Havesco?
Gut.
Warst du dann in Hamburg eigentlich?
Da war ich in Hamburg für ein halbes Jahr und für mich war es halt wichtig, so verschiedene Bereiche der Weinbranche kennenzulernen. Also sowohl den Journalismus, aber jetzt wie in Hamburg halt ein großes Handelshaus. Und wie schon gesagt, ich habe halt keinen eigenen Betrieb im Hintergrund gehabt und konnte mich somit sehr frei in der Weinbranche bewegen. Und das war für mich wirklich auch eine sehr spannende Zeit, wo ich auch ein tolles Netzwerk aufgebaut habe.
Wann warst du da? Also
ich habe zur selben Zeit Jakob studiert, obwohl ich ein Ticken jünger bin. Ich habe aber nicht Weinbau studiert, sondern internationale Weinwirtschaft. Das gab es damals in Geisenheim ganz, ganz neu als Studiengang.
Okay. Das war im Jahr, war das 2000?
In Hamburg war ich, wir haben abgeschlossen 2007, 2008. Dann war ich in Hamburg 2006.
War das nicht das Jahr, wo der VDP 50 Jahre alt wurde?
Da ist Deutschland Gastgeber der Fußballwelt.
Ja, 2006. Ah, gut, Michael hat noch gar nicht über dieses furchtbare, in keinem dieser Podcasts bisher über dieses furchtbare Spiel Deutschland-Österreich gesprochen, was ihr ja wahrscheinlich total gefeiert habt, dieses Freundschaftsspiel, wo wir euch haben gewinnen lassen.
Es war langweilig, weil es war ja wenig Bügel.
Aber Michi ist jetzt sowieso erfolgsverwöhnt von seinem FC St. Pauli.
Das bin ich wohl.
Und vor allen Dingen Österreich hat auch eine tolle Gruppe. Österreich hat auch eine tolle Gruppe bei der EM erwischt.
Die Holländer, die Franzosen, die haben sich auch nicht gefreut, dass sie Österreich sind. Kann
ich euch sagen. Ralf Rangnick. Also, wir sagen schönen Dank, Richtung den Schneiders. Es ist ein, darf man das überhaupt so sagen? Ich bin echt total begeistert von dem Paket. Und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich vorschnell 18, ich muss ja jetzt noch mal nachlegen. Wann kommt das Paket? Gibt es schon vorher, dass ich Insiderwissen nutzen kann?
Weiß ich nicht. Nur weiß ich, dass es jetzt zum Beispiel den Magnus gar nicht mehr sonst zu kaufen gibt. Also
nur in dem Paket?
So, ja, genau.
Ah, okay. Ja. Okay. Wow. Also, aber Lieblingswein vielleicht noch mal?
Schwer.
Ja? Lars
Lieblingswein. Das ist ganz schwer, finde ich. Das ist ganz schwer.
Das braucht Bedenkzeit, Michi.
Ich würde trotzdem Magnus sagen, ja. Also nicht, weil der teuerste ist, sondern der Wein hat eben für mich nochmal eine andere Klasse als das Dälchen. Es trifft noch mehr meinen Geschmack.
Ich glaube, ich würde dann aufs Dälchen gehen, aber tatsächlich ist alles, ich finde alle drei, ich liebe alle vier. Tatsächlich am wenigsten den Kabinett, aber das hat jetzt, ist jetzt irgendwie so, ne, wie man sein, so, wie vier, aber ich finde schon, und das durcheinander zu trinken, stelle ich mir auch gut vor, und hintereinander zu trinken, ist richtig gut.
Cool.
Axel?
Ja.
Kabinett.
Klar. Ja, aber dann können wir ja super aufteilen heute, oder?
Ich habe das Gefühl, dass Johann Lafer.
der spielt sich gleich rein.
Und Johann, da meldet sich sicher nach.
Man muss mal ein bisschen blicken, Leute. Ich habe ein paar neue, war lustig, ich habe zwei neue Gäste klar gemacht. Die könnten kommen, wenn ihr wollt. Erster, den hat man jetzt aus Höhle der Löwen kennengelernt. Mhm. Dennis Wong. Glaube ich richtig ausgesprochen, der Inhaber des Dim Sum Hauses in Hamburg. Okay. Und dann stellte sich raus, Michael, ein sehr guter Freund von dir.
Das stimmt, ja.
Ja, aber ich meine, also du kannst ja jeden kennenlernen und der ist immer ein sehr guter Freund von mich.
Das stimmt, oder? Das
wahrscheinlich ja.
Einige. Ja, das aber bei Dennis stimmt.
Aber habt ihr, also
wir werden seine bezaubernde Frau auch einladen.
Wird ihr okay damit, dass irgendwie Mary Ann kommt aus Elmshorn?
Ja, kann sein.
Das ist so. Und der andere, pass auf, und der andere, ganz witzig, habe ich neulich durch Zufall kennengelernt, Markus Rüsch. Schon mal gehört den Namen? Du kennst ihn
wahrscheinlich? Sehr gut kenne ich ihn.
Altona Kaviar Import. Und der hat gesagt, ihr habt einen Wein-Podcast, ich bringe Kaviar mit und wir probieren Kaviar und Wein gleichzeitig. Also ich kann es nicht essen.
Okay. Und am Tisch klopft dann irgendwie ein steirischer Spitzenkoch und sagt, ich nehme das mit.
Aber so, also das, ist das beides okay? Können wir Termine machen?
Es, wunderbar. Das geht in Ordnung.
Der Kaviar ist schon da.
Ich habe neulich, bevor ich das vergesse, Molitor, sagt ihr das was?
Ja, na klar. Ja?
Markus Molitor.
Ja.
Weil,
was hast du mit dem?
Nö, gar nichts.
Also ganz neuen Wein hat er rausgebracht, Domaine Serig. 100 Parkerpunkte.
Ja. Aber hatten wir Markus Molitor schon in diesem Podcast? Müssen wir?
Ich kenne ihn.
Ja, natürlich.
Wirklich.
Also, Barack Obama?
Wirklich, ihr beiden, dass ihr Michi nicht kennt, ist eigentlich ein Wunder, dass ihr es
nicht kennt. Und ihr seid großartig, wirklich. Ja. Macht weiter so. Und wie toll, dass wir euch hier ein bisschen noch mehr in das Rampenlicht rücken können. Da gehört ihr tatsächlich hin, auch wenn ihr euch da nicht so wohlfühlt und wenn ihr am liebsten zu Hause in eurem Weingut arbeitet. Aber die Leute müssen diese Weine probieren, sie werden sie verstehen und sie werden sie lieben. Und wenn wir einen Teil dazu beitragen konnten,
darf ich noch kurz euch beide fragen? Ich hatte euch ja vor ungefähr 12 Wochen ein kleines Präsent mitgebracht. Ich wollte mal fragen, wie hat euch das eigentlich gefallen, das Buch, in dem ihr beide ja eine Hauptrolle spielt?
Super.
Ja. Worum geht's denn?
Ja, Michi.
Das ist so schlimm. Das ist so schlimm.
Gastronom in der Weihnachtszeit nicht sagen, dass er Bücher lesen soll.
Ich habe hier ganz kurz, vor 12 Wochen war keine Weihnachtszeit.
Bei uns ist schon seit September.
Das kann doch nicht sein, dass ich ein Buch schreibe über die vier Flaschen und ihr es nicht. Ihr euch weigert es zu lesen.
Ein Mitgliedsstand von mir hat gesagt, Herr Kutte, das ist doch großartig. Ich lasse heute öfter hier, sage ich, wieso? Nein, sagt er, dieses Buch ist fantastisch. Sag ich, ist jetzt nicht ernst? Sagt er, doch, das findet hier statt. Das ist wirklich, das ist so toll geschrieben. Und da habe ich echt gedacht, so wow.
Ja, aber wow, das wäre so,
Stefan Heider, lieber Bruder von Lars.
Das wäre so, als wenn du mir einen guten Wein mitbringst und nach 3 Jahren sage ich, du, die Flasche, ich weiß gar nicht, wo die Flasche ist.
Das stimmt.
Ja, das ist ein bisschen, es ist ein bisschen respektlos. Schade.
Aber das
vor Weihnachten.
Das wäre geil. Und das könnten wir tatsächlich überhaupt mal machen. Ne?
Wir können das einsprechen.
Genau.
Spielt in der Hanse Lounge. Ich meine, der erste Krimi weltweit, der in der Hanse Lounge spielt.
Das stimmt.
Ja.
Aber die heißt der Eister Lounge.
Ja, damit du nicht in Schwierigkeiten kommst.
Aber weißt du, aber eigentlich die Leute, über die du schreibst, die lesen ja nie deine Bücher. Das war doch bei Markus Lanz
ja, auch so. Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Jetzt haben wir die Winzer da und wir reden über die
Bücher. Wunderbar, ich wollte nur wissen, liebe Grüße an die Nahe. Wir lieben eure Weine. Das ja, muss man.
Super.
Was reimt sich auf Schneider?
Immer weiter.
Heiner.
Aufs Leben.
Aufs Leben.
Aufs Leben.
Wir haben nichts mehr, aber wir.
Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
Podcast von Funke.